Ich möchte heute beginnen mit den Texten aus Galater, Kapitel 5, Abvers 15, Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet wider den Geist und den Geist wider das Fleisch. Dieselbigen sind widereinander, dass ihr nicht tut, was ihr wollet. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit, Unzucht, Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Rotten, Hass, Mord, Saufen, Fressen und dergleichen, von welchem ich euch habe zuvor gesagt und sage noch zuvor, dass die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Wider solche ist das Gesetz nicht. Welche aber Christus angehören, die kreuzigen ihr Fleisch samt den Lüsten und Begierden. So wie ihr im Geist lebet, so lasset uns auch im Geiste wandeln. So, hier finden wir zwei Gegensätze, von denen wir versuchen, sie zu verstehen. Was ist das Fleisch? Was sind die Werke des Fleisches? Wir sehen eine gewisse Aufzählung von Dingen, die nicht wirklich gut sind. Hurerei, Ehebruch, Unreinigkeit, Sucht, Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Rotten, Hass, Mord, Saufen, Fressen. So, das sind die Werke des Fleisches, die ganz offensichtlich schlimm sind, oder? Keiner von uns würde sagen, eines dieser Dinge sind wirklich gut. So, wir finden sicherlich, wenn wir heute um uns herum schauen, eines der schwierigsten Probleme überhaupt ist die Beziehung der Menschen untereinander und das besonders die Ehebeziehung. Ja? Beziehung zwischen Mann und Frau war durch die Zeit, wenn wir zurückblicken, auch in der Bibel, so war die Hurerei und die Unzucht und der Ehebruch eines der Dinge, die vielleicht am häufigsten sind. Aber wir finden auch die Feindschaft, den Hader, den Neid, den Zorn und den Zank. Und wir können sagen, das alles ist nicht gut. So, wo entspringen diese Dinge her? Wo kommen sie her? Dass man so ist, neidisch, zornig, hier steht Saufen, Fressen, so, dass man sich nicht beherrschen kann, wenn man etwas sieht, was einem schmeckt. Und es ist vielleicht nicht gerade die Essenszeit. Warum ist man unkontrolliert dann? So, wir haben gesehen, dass das Herz des Menschen, ich male es noch einmal, damit wir uns das nochmal vorstellen können, dass das Herz des Menschen und dieses Herz ist besetzt von dem, was hier der Paulus Fleisch nennt. So, Fleisch ist der Stolz und Egoismus. Das uns dazu führt, dass wir das Falsche tun. Nun, hier im Galaterbrief versucht er, die negativen Dinge von dem Fleisch zu zeigen. Und ich denke, im ersten Abschnitt haben wir gesehen, dass es gibt ja auch gute Dinge des Fleisches, oder nicht? Ja, ich kann weissagen, ich kann Wunder tun, ich kann. Und dennoch ist es aus dem Fleisch getan. So, es ist wichtig zu verstehen, das Fleisch sieht nicht nur schlecht aus. Ja, es ist nicht nur das, was wir auf der negativen Seite sehen. Wenn jetzt hier sagt, das Fleisch führt zum Ehebruch, ja, als Frucht. Oder zur Unzucht. Oder zum Neid. Dann ist die Frage, warum tut es das? Ja, warum werde ich verführt? Wieso kann ich nicht die Kontrolle über mein Leben halten? Wieso komme ich da in die Not? Nun, was für uns manchmal schwer verständlich ist, und auch ich versuche es auseinanderzuhalten, ist es denn nicht von Gott gegeben, dass wir einen Partner wollen? Ist es Gott gegeben? Ja, er hat die Ehe gestiftet. Ist es verständlich, dass man sich danach sehnt, einen Partner zu haben? Es ist verständlich. So, die Sehnsucht nach dem, was Gott in uns hineingelegt hat, ist nicht falsch. Was falsch ist oder wo das Fleisch in Aktion kommt, ist, wie ich diese Beziehung oder zu welchem Zweck ich diese Beziehung habe. Wie befriedige ich denn das Bedürfnis der Zweisamkeit? Wie tue ich's? Weil wir alle wollen, was für eine Beziehung? Eine gute oder eine schlechte? Eine gute. Jeder geht in diese Ehebeziehung hinein, um das Gute zu erleben. Ja, wieso bricht es denn dann auseinander? Wo kommt die Not zu tragen, dass die Beziehung nicht hält? Wie viele Beziehungen scheitern heute? Und das war's schon mal. Es ist viel mehr wie jede zweite. Es hat sich erhöht, die Statistik. Und man weiß ja auch nicht, wie viele gar nicht mehr heiraten, um sich das ganze Trennen dann zu ersparen. Weil sie sagen sich, es kann ja sowieso nicht fürs Leben halten. Ne? Wenn man realistisch ist, wenn man jetzt jung wäre, sage ich mal, und steht in der Wahl, dann würde man sagen, naja, ich gucke, wie die Welt aussieht, ich gucke, wie die Dinge laufen und ich sehe, die halten nicht, also wird es bei mir halten? Und so geht man mit einer gewissen Vorsicht da hinein und man kann nicht ganz sich hingeben. Ja? Man kann nicht ganz so werden, wie Gott das wollte, in einer Beziehung. So, die Beziehung ist notwendig. Gott hat sie uns gegeben zum Guten. Was verdirbt alles in der Beziehung? Was macht eine Beziehung, dass sie schlecht ist? Und das ist das Fleisch, was schlecht ist in der Beziehung. Das heißt, es ist der Sinn, der im Menschen ist, der die Beziehung, ich sage jetzt, missbraucht ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber sie nicht so nutzt, wie sie sein sollte. Ich gehe mal auf die geistigen Bedürfnisse ein, die wir haben. Wir haben ganz klare geistige Bedürfnisse, die in unserem Leben festgeschrieben sind. Die können wir nicht abwählen, weil wir können nicht abwählen, so wie uns Gott gemacht hat. Und zu diesen geistigen Bedürfnissen gehört natürlich zusammenfassend die Liebe, oder? Oder nicht? Ja? Wir können die Freude nehmen, den Frieden. Und wir können die Gerechtigkeit, die Zweisamkeit, ja. Gott hat uns nicht gemacht, dass wir alleine sind. So, all diese Dinge, man kann die Liste vervollständigen, sind richtig und gut und wir haben einen Drang dazu. Auch, und da kommen wir noch nachher hin, speziell in der Ehebeziehung, die Sachen, die, aber das im zweiten Gang. So, was ist das Fleisch? Wo bringt das Fleisch sich ein, damit es unser Leben durcheinander bringt? Wie funktioniert der Egoismus und in welcher Weise kommt er zum Ausdruck? Und alles, was ich festgestellt habe, ist, dass die Bedürfnisse sind unser. Wir müssen sie auch befriedigen. Ja? Die Frage ist immer nur, wie werden sie befriedigt? Und hier kommt das Durcheinander. Beim Wie geht das eine in die richtige Richtung und das andere in die falsche Richtung. So, ist Liebe, wird Liebe befriedigt durch Bekommen? Oder durch Geben? Da ist die Frage, was ist Fleisch und was ist Geist? Nun, das Fleisch ist das Bekommen, ja? Und der Geist sagt uns, dass Geben die Befriedigung ist. So, wenn ich jetzt in eine Beziehung hineingehe, was will ich tun? Will ich Liebe geben oder Liebe bekommen? Und da sind wir schon in der Not. Wir können es schwer in uns selbst prüfen, ob wir in eine Beziehung gehen, um zu geben oder zu bekommen. Es ist ganz schwer, es rauszufinden. Am Anfang. Erst in der Zeit oder erst in der Krise erkenne ich, wozu ich die Beziehung habe. Weil wenn ich in die Krise nicht komme, dann mag sein, dass ich denke, ich bin der Allerliebste und ich bin in der Beziehung, nur um Liebe zu geben. Aber kommt eine Not, dann erkennt man, warum man tut, was man tut. So, in dieser Situation ist der Mensch, er braucht die Zweisamkeit, er geht in eine Beziehung hinein, aber jetzt geht er hinein, weil er von dem anderen etwas will. Er will, dass der andere harmonisch ist. Er will, dass der andere ihn respektiert. Er will, dass der andere ordentlich ist. Er will, dass der andere pünktlich ist. Oder nicht? Und jetzt kommt die Situation. Der Konflikt ist immer vorprogrammiert. Wenn ich in eine Beziehung hineingehe, um meine Bedürfnisse zu befriedigen. Im Sinne dessen, dass ich denke, der andere muss sie mir befriedigen. Das führt immer zum Konflikt. Ich nehme jetzt hier vielleicht das Verständnis, ja, weil es sich so gut passt, um die Sache zu verdeutlichen. Gehe ich hinein, um zu verstehen, oder gehe ich hinein, um Verständnis zu bekommen? Was ist mein erster Ansatz, warum ich mit einem Menschen zusammenkomme? Dass er mich versteht oder dass ich verstanden werde? Also das heißt, dass er mich versteht oder dass ich ihn verstehe? Ja, wir gehen hinein und wir wollen verstanden werden. Verstanden werden ist eine fleischliche Geschichte. Ja? Ist etwas Schlimmes im Verstanden werden? Nein. Wo liegt denn das Schlimme im Verstanden werden? Weil ich denke, im Verstandenwerden wird mein Bedürfnis nach Verständnis befriedigt. Ja? Das ist dieses Betrügerische in unserem Herzen. Es ist nicht Falsches am Verstandenwerden. Es ist nur falsch, dass ich denke, das befriedigt mich. Und ein Teilunterschied? Alles, was mich befriedigt, ist nicht verstanden werden, sondern verstehen. So, wenn ich den anderen verstehe, dann befriedige ich mein Bedürfnis nach Verständnis. Ich muss es befriedigen, aber ich befriedige es, indem ich den anderen verstehe. Ich muss Liebe haben, aber ich befriedige es, indem ich den anderen liebe, nicht indem mich der andere liebt. So, alles, was ich herausgefunden habe in der Kommunikation mit den Menschen und in der Not, in der er ist, ist das Verwechseln in der Art und Weise, wie werde ich glücklich. Und meine Geschichte läuft genauso. Ich war auch auf dieser Ebene, wo ich wollte, dass mir jemand meine Bedürfnisse befriedigt. Und ich wollte, dass meine Frau mich versteht. Ich wollte, dass sie harmonisch ist. Ich wollte, dass sie immer lächelt. Ist doch schön, wenn jemand immer lächelt, oder? Ja, das ist schon am Morgen, wäre es ja gut. Ja, dass man dass man fröhlich und glücklich ist. Aber diese Einstellung ist eine Einstellung des Fleisches. Das bedeutet, ich befriedige meine Not mit dem anderen. Und deshalb können wir manchmal die Sachen nicht wirklich verstehen und auseinanderhalten. Warum geht jemand in der Ehe fremd? Wir haben ja gestern die Geschichten gesehen. Warum ist jemand in der Not, verliebt sich in jemanden, wo er nicht soll? Wie passiert das? Weil es passiert, weil ich auf der Suche bin, ich bin nicht befriedigt. Und ich glaube, die Befriedigung muss durch den anderen passieren. Und somit bin ich immer getrieben auf der Suche nach Freunden, auf der Suche nach Anerkennung, auf der Suche nach Wertschätzung. All diese Dinge sind mir dann ganz wichtig. Und ich denke, ich habe doch ein gutes Recht, sie zu befriedigen, oder nicht? Ich hatte mal einen Patienten, der hatte eine kranke Frau. Und er war so 40, 50 Jahre alt. Und er konnte keine Intimität mehr haben mit seiner Frau, weil sie krank war. So hat der Mensch ein Recht auf Sexualität. Woher kommt die Sexualität? Uns ist Gott gegeben. Aber für wen? Für mich oder für den anderen? Für andere und mich, oder? Und so nimmt er sich eine junge Freundin, weil er sagt, er kann nicht ohne Frau. Kriegt damit Ärger mit seinem Sohn, der ja sagt, Vater, hast doch mal mit der Mutter einen Bund geschlossen und das Ganze sollte doch so bleiben, wie es ist. Und so ist er in dieser Konfliktsituation mit seinem Sohn und bekam Körperschmerzen. Morgen. So, die Bibel sagt hier im Galaterbrief, dass welche aber Christus angehören, die kreuzigen ihr Fleisch samt den Lüsten und Begierden. Wie ist es möglich, dass ich das Gute, was Gott gegeben hat, so einsetze, dass es auch in Gottes Absicht liebevoll eingesetzt wird und nicht verdreht wird in seinem Gebrauch? Weil das Fleisch verdreht das Ganze und macht es nicht, dass es schlecht aussieht, sondern man begründet es dann mit seiner Not, die man hat. Es ist doch natürlich. Der Mensch hat seine festen Bedürfnisse. Die können nicht geändert werden. Aber das, wie ich sie befriedige, ist entscheidend. Und jetzt ist die Frage, wozu habe ich den Appetit bekommen? Wozu habe ich die Lust, die Sexualität bekommen? Wozu haben die Frauen den Mutterinstinkt bekommen? Alle diese Dinge liegen im Körper. Sie sind keine geistigen Bedürfnisse. Sexualität ist kein geistiges Bedürfnis. Ja, ist ein körperliches, ich sage jetzt mal, ein körperliches Plus. Ist keine absolute Notwendigkeit, um zu leben. Sie wurde uns gegeben für den anderen. Das Fleisch aber kommt und sagt, die Sexualität ist für dich. Und damit befriedigst du dich selbst, indem du den anderen dazu benutzt. Das war nie so in Gottes Absicht, als er die Sexualität machte. Er machte sie, damit ein liebevoller Geist sie nutzt zugunsten des anderen. Wenn ich sie aber zu meinen Gunsten nutze, dann kann ich nicht treu sein, wenn die Frau krank wird. Ich rede jetzt mehr zu Männern, ja. Wenn sie nicht mehr so aussieht wie am Anfang, wenn gewisse Sachen nicht mehr attraktiv sind an ihr, weil ich ja das Ganze für mich brauche, nicht für den anderen. Und deshalb ist eines der größten Probleme der Menschheit heute eben gerade, zumindest auf Männerseite, die Sexualität. Es ist ein körperliches Bedürfnis. Und ja, wir haben es, aber es ist da für den anderen. Nicht für mich. Aber indem ich es nutze für den anderen, wer hat die Freude? Ich. So, immer dann, wenn wir das tun, so wie es vorgesehen war zu tun, aus Liebe für den anderen, dann sind wir auf Geistesebene. Dann regiert uns der Geist Gottes. Wenn wir es aber tun, um unsertwillen, das heißt, damit ich sage, meinen Spaß habe und ich nutze den anderen nur zu meinem Spaß, dann ist es ein selbstsüchtiges Handeln. So ist es dasselbe Handeln, ja? Dieselbe Tat. Und sie kann aus einer selbstsüchtigen Motivation kommen oder aus einer geistgetriebenen göttlichen Motivation. So, diese zwei Dinge müssen wir auseinanderhalten. Und eines muss gekreuzigt werden, damit das andere hervorkommt. Ist das etwas Leichtes? Dass wir sagen, wir gehen in eine Beziehung hinein, weil wir dem anderen dienen wollen. Weil wir wissen, durch den Dienst am anderen befriedigen wir genau das Bedürfnis, wie es Gott vorgesehen hat. Oder gehe ich in die Beziehung zu dem anderen hinein, weil ich möchte, dass meine Bedürfnisse von dem anderen befriedigt werden. Und dann muss man ja Ansprüche stellen, dann muss man, ja, und sicherlich, die Beziehung hat Regeln. Aber meine Befriedigung meiner Bedürfnisse ist unabhängig von der Beziehung, muss unabhängig sein. Das heißt, ich muss in der Lage sein, unabhängig von dem anderen, so zu bleiben, wie es gut ist. Wenn der ein andere, wann regen wir uns auf? Wann entsteht der Zank? Genau, das heißt, aber es sind ja meistens gute Dinge, die wir wollen, oder? Wollen wir was Schlechtes? Ja, wollen wir was Schlechtes? Wir sind in unseren Absichten meistens gut. Wir wollen das Gute. Wir sind von guten Dingen animiert und wollen es. Aber was uns im Wege steht, ist das Fleisch. Was die ganze Sache umgekehrt darstellt, als wie es tatsächlich ist. Und deshalb müssen wir verstehen, warum es so wichtig ist, dass das Fleisch gekreuzigt wird. Ja? Dieser eine Text, welche aber Christus angehören, die kreuzigen ihr Fleisch. Es ist also notwendig für uns, dass etwas gekreuzigt wird, dass wir etwas verstehen, dass es falsch ist. Wir können, glaube ich, nichts kreuzigen, womit wir einverstanden sind. Können wir? Weil mit kreuzigen bedeutet, ich gebe es auf. Ich tue es zur Seite. Es ist zwar eine Neigung in mir, es ist etwas da, aber ich verzichte drauf. Ich tue es weg, weil es falsch ist. So, der erste Schritt, den Gott mit uns tun muss, damit wir wirklich willig sind mit dem Kreuz, damit wir willig sind, etwas aufzugeben, was doch so verlockend scheint, ist, dass wir verstehen, es ist nicht so gesund, es ist nicht so gut, es ist schlecht. Und wenn ich es verstehe, es ist schlecht, dann bin ich bereit, es zu kreuzigen. Ich gebe ein Beispiel. Was es einfacher ist mit dem Appetit. Wir alle haben einen Appetit, den wir vererben. Ja? Was uns schmeckt, ist nicht unbedingt, was wir wählen. Es schmeckt uns einfach, weil unsere Vorfahren es gemocht haben und so schmeckt es uns auch. Weil der Appetit ist in unseren Genen drin, was wir mögen oder nicht. Und es gibt aber auch allgemeine Dinge, die alle Menschen gern haben. Zum Beispiel die Süßigkeiten. Es muss nicht immer alles süß sein, aber Schokolade ist so gemacht, dass, was glaubt ihr, wie viele Menschen lieben Schokolade? Ja, also jeder hat eine gewisse Tendenz, Schokolade zu lieben. Und ich selber habe zwar nicht so viel Schokolade gegessen, aber ich habe Schokolade geliebt. Bis ich eines Tages erfahren habe, was für Substanzen im Kakao sind, die auf mein Gehirn wirken und damit meinen Geist hemmen, dass er richtig funktionieren kann, so ähnlich wie Alkohol und andere Drogen. Und jetzt stehe ich in der Wahl, tue ich es weiter, weil es ja noch ein bisschen ist, oder kreuzige ich es und gebe es auf. Das tue ich. Man kann manchmal mit seinem Verstand sagen, okay, das ist richtig und gesund. Aber dann kommt die Verlockung. Und ich muss sagen, ich habe noch keine Versuchung gesehen, die nicht verlockend ist. Oder? So alles schön verpackt. Und wenn man noch Hunger hat ein bisschen, und dann ist es in der Verpackung, wo es ein Jahr anzieht. Und manches ist gesund in der ganzen Sache drin, aber manches ist auch ungesund in derselben Sache. Und jetzt, wie muss ich entscheiden? Nach was gehe ich? Wer steuert mich? Mein Appetit oder mein Geist und Verstand? Und so war ich, noch sind etliche Jahre jetzt her, ich glaube, es sind bestimmt 9 oder 10 Jahre, weiß nicht genau wann, aber eine lange Zeit schon, seitdem ich keine Schokolade mehr esse und auch kein Kakaoprodukt. Weil ich habe verstanden, auch ein wenig Gift ist Gift. Ist nicht so großes Gift, aber Nach Möglichkeit möchte ich nichts tun in meinem Leben, was mich irgendwie behindert, richtig zu denken, die Kontrolle über mich zu halten und nicht getrieben zu sein von Dingen, die mir dann schaden. Und so stand ich vor der Wahl und ich entschied mich, Schokolade kommt nicht mehr in meinen Mund. Und natürlich wird man dann geprüft. Ja? Die Patienten bringen dir dann die Geschenke mit Schokolade und du siehst es. Und eines Tages kam, nach langen Jahren kam eine Familie, die haben eine Schokoladenfabrik und kamen als Patienten und waren christliche Schokoladenfabrik. Und dann habe ich, dann saß ich da und sah die Sachen an und redete so mit Gott und sagte, das ist doch adventistische Schokolade. Die kann doch nicht so schädlich sein. So. Und Gott ist sehr gut. Er zwingt einen nie zu etwas. Alles, was er tun kann, ist überzeugen. Und wenn man dann zu ihm geht, auch wenn man in der Not ist und also angezogen ist von der Schokolade, die Anziehung ist ja noch keine Sünde. Ja? Erst wenn ich sie esse, wenn ich ihr nachgebe, wird es zum Schaden und zur Sünde. So, was führt mich dazu, dass ich fähig bin, auch wenn ich hungrig bin und wenn die Schokolade attraktiv ist, sie nicht mehr zu essen? Habe ich die Kraft, in mir das zu tun oder nicht? Ich muss sagen, es gibt andere Dinge, die konnte ich nicht so leicht überwinden wie die Schokolade, obwohl die Schokolade mir bis heute gut schmeckt. Ich habe zwar das Karob jetzt, und so, aber es ist halt nicht so der ursprüngliche Geschmack. Obwohl es schon gute Karob-Sachen gibt. In Deutschland nicht so viel, aber in den USA. Da versorge ich mich immer dann ein bisschen mit Dingen, die gut schmecken. Weil es ist ja nichts Schlimmes am Appetit. Es soll nur den Körper nicht schaden. Ja, es soll ja schmecken, aber es soll nicht durch den Geschmack gleichzeitig auch schädlich sein. So, wir sollen eine Befriedigung finden im Appetit, aber in dem, was gesund ist. Aber wir kommen auf die Welt mit einem vielleicht schon verdorbenen Appetit und können auch sehr häufig nicht umgehen damit, weil wir keine Kraft haben. Wie muss ich mein Fleisch kreuzigen? Ich muss erstens verstehen, warum tue ich, was ich tue. Und es muss zu einer tiefen Überzeugung gehören. Wenn ich entschlossen bin, in meinem Leben zu sagen, okay, mein Leib gehört nicht mir, er ist das Eigentum Gottes. Und ich habe ihn, dass ich ihn zu Gottes Ehre benutze. Das heißt, dann gehe ich mit ihm nicht so um, wie wenn er mein ist. Oder? Sondern gehe ich mit ihm um, so wie wenn er Gottes ist. Aber Gott möchte ja, dass er gesund ist, dass er schön aussieht, dass er fest ist. So gucke ich, dass ich das tue in Verantwortung vor Gott. Weil er will ja nicht, dass wir auf etwas verzichten, was gut ist. Wir müssen nichts kreuzigen, was gut ist. Nur das, was schlecht ist. So, deshalb, der Appetit ist im Grundsatz gut, aber auf was ich Appetit habe, kann schlecht sein. Deshalb muss ich schauen, Wie kann ich das beherrschen? So, ich gebe auch ein anderes Beispiel, ein positives Beispiel, wie Appetit einen betrügen kann mit gesunden Dingen. Ich habe nach meiner zweiten Bekehrung sozusagen, vor 11 Jahren knapp, da ich nicht viel physisch arbeite, mir vorgenommen, zweimal am Tag zu essen. Wusste zwar nicht, wie ich das schaffen soll, weil ich war immer am Essen. Ab 4 Uhr am Nachmittag konnte ich essen, egal auch wenn ich um 2 gegessen hatte vorher. Am Abend hatte ich meinen maximalen Appetit. Ja, und dann isst man so richtig und haut rein. Und jetzt habe ich diese Gewohnheit schon lange. Ja, jetzt seit knapp fast 11 Jahren. Und ich war vor 2 Jahren in Bulgarien auf einem Treffen, wo ich gesprochen habe und Seminare gehalten. Und es war Sommer. Und es gibt gute Pfirsiche dort und gute Früchte. Und das Frühstück war schon um 7 und das Mittagessen um 1. Und ich dachte, Mai, wie soll ich aushalten bis morgen früh? Also sage ich, ein paar Früchte am Abend kann ich ja nehmen. Und so habe ich mir das so eingeredet. Und aus ein paar Früchten wurden dann 15 von diesen guten Pfirsichen mindestens. Und Melone. Ja, das heißt, wenn du dem Appetit mal Raum gibst, kannst du dich nicht mehr enthalten. Also so ist es mir gegangen. Bei den Dingen, die mir schmecken, dann muss ein Sättigungsgefühl kommen, dass ich dann sage, okay, jetzt höre ich auf. Zwar gezwungenermaßen, aber ja, weil es ja so gut schmeckt. Und es war so 4 Tage, und ich konnte 4 Nächte nicht wirklich so gut schlafen. Wisst ihr, wenn dein Körper aufgewohnt hat mit einer gewissen Ordnung, dann wenn die Ordnung durcheinander kommt, dann kommt so manches durcheinander. Aber ich gab mir nicht Rechenschaft, warum ich nicht schlafen konnte so gut. Es war auch heiß draußen. Und naja, am 4. oder am 5. Tag sage ich, warum isst du am Abend? Und in meiner Zeit mit Gott am Morgen musste ich feststellen, dass es nicht eine Notwendigkeit war. Es war ein reines Lustessen. Nun, es ist gut, wenn das Essen schmeckt, aber ich denke, reines Lustessen ist nicht wirklich gut. Oder? Ich sehe keine Reaktion. Okay. Das heißt, wir sollten essen mit Lust, aber wenn es unnötig ist, ist es genauso ein Ballast, wie wenn man es nicht hat. Ja, also müssen wir verstehen, wir können unmäßig sein. Die meisten Körper heutzutage, außer man ist halt irgendwie, man hat es angeboren, dass man nicht dick werden kann. Ja, das gibt Völker, die werden nicht dick grundsätzlich und andere werden leichter dick. Aber die Bevölkerung ist dicker, als sie sein sollte, denke ich, grundsätzlich dort. Weil wir zu wenig essen oder weil wir zu viel essen? Weil wir kein Maß haben, nicht nur das Maß, es ist auch der Metabolismus. Kommen Leute zu mir und sagen, ich esse nicht viel, ich trinke nur Wasser und werde immer dicker. Sage ich, ja, auch das geht, weil das Ganze auch vom Geist gesteuert ist. Die ganze Stoffwechselsache ist nicht nur vom Essen gesteuert, weil es gibt welche, die essen sehr viel und werden nicht dick. Ja, weil sie haben so einen starken Durchlauf. Und wenn man dann noch raucht und viel isst, dann ist es auch so, dass man kaum eventuell zunimmt, weil das Rauchen noch einmal ein bisschen das Ganze beschleunigt, aber hört man dann auf zu rauchen und bleibt bei derselben Essmenge, dann wird man, dann nimmt man zu. So, die Sache ist die, wenn ich also esse aus reiner Lust, dann ist das ein, man könnte sagen, ein positiver Schaden für das Leben. Sowohl für den Körper als auch für den Geist. Wenn ich zu viel esse, ja, als ich anfing, zweimal am Tag zu essen, und nicht nur als ich anfing, sondern auch später noch, hat man die Angst, es reicht nicht aus. Ja, wer das kennt. Und dann habe ich viel gegessen. Nicht? Das muss ja ausreichen bis am Nachmittag. Ja, bis Nachmittag hält es ja aus, aber dann am Nachmittag, dass am Abend, ja, bis zum anderen Morgen, nicht? Wenn du nachmittags isst, ich esse so zwischen 2 und 3, das ist die zweite Mahlzeit, und dann esse ich nicht mehr bis morgens früh um 7:30 oder so, gegen 8. Und in den Anfangsjahren war es so, dass ich ins Bett ging und meistens schlief ich ein und träumte, dass ich esse. Ja, weil ich ging hungrig ins Bett. Aber ich war sehr dankbar, ich hatte ja die Entscheidung mit Gott getroffen und so hat er mich gut geführt. Aber hier in Bulgarien betrog mich mein Appetit mit den guten Früchten und ließ mich da nicht schlafen. Und als ich dann feststellte, dass ich aus reiner Lust esse, aber nicht, weil ich es muss, und mir Rechenschaft gab, das ist ein positiver Schaden, belastet den Körper, führt zur Not, dann habe ich es weggelassen. Gesagt, ich muss ja nicht, wenn es ein reines Lustessen ist. Ich esse halt meine Pfirsiche mit Maßen während des Essens, aber nicht dann am Abend. Und interessanterweise, die anderen Nächte habe ich dann gut geschlafen. So, Gott erwartet nicht, dass wir etwas kreuzigen, was nicht gut ist, sondern nur das, was falsch ist. Aber es kann auch das Gute, wenn es zu viel ist, ja, falsch sein. Wir haben ja in den Vorträgen, habt ihr gesehen, das Leben ist auf einer Strecke gesetzt, die Gesetze sind festgelegt, nach links und nach rechts sollten wir sie einhalten. Zu viel ist schlecht und zu wenig ist schlecht. Wir brauchen also genau das Maß. Und unser Fleisch bringt uns mit dem Maß durcheinander. Weil wir brauchen, den Appetit zu befriedigen, aber lassen Sie uns unbefriedigen mit den Sachen, die nicht nur gut schmecken, sondern die auch gesund sind, mit den Sachen, die in dem Maße zu essen sind, wie viel es gut zu essen ist und den Körper nicht belasten. Der Kampf, die natürlichen Neigungen zu beherrschen, ist nicht ein einfacher, oder? Also jeder, der das kennt, weiß, dass das nicht einfach ist. Aber wisst ihr, die Schwierigkeit liegt nicht im Kampf selbst. Die Schwierigkeit liegt in der Entscheidung. Ich habe diese Erfahrung, seitdem ich mit Gott gehe. Wenn Gottes Geist mich von etwas überzeugt hat und ich weiß, es ist ein Schaden für mich und für die Fähigkeit, die ich ausüben sollte, als Arzt, als Diener zu sein, und ich treffe die Entscheidung, dann hält er mich in dieser Entscheidung, dass ich nicht hin und her schwanke. Ich habe, seitdem ich die Entscheidung getroffen habe, Schokolade nicht mehr zu essen, nie mehr Schokolade gegessen, im zu sagen, naja, ich konnte jetzt nicht widerstehen. Weil einfach, wenn es eine Überzeugung ist und man den Geist Gottes als Kraft hat, dann kann man der Versuchung zum Guten, ja, auf der einen Seite, die aber letztendlich schadet, ja, also guter Geschmack, aber schlechte Konsequenz, widerstehen. Was wir Menschen lernen müssen, ist, Entscheidungen zu treffen unter der Führung Gottes, und dann fähig sie sind, auch zu halten. Dann können wir sie halten. Wenn wir aber sie aus uns selbst versuchen zu tun, weil unser Verstand sagt uns, ah ja, es ist gut, ich sollte keine Schokolade essen. Und jemand ist begeistert und sagt, ab heute esse ich keine Schokolade mehr. Aber er tut das aus sich heraus. Dann, wenn die Versuchung kommt, mag er einmal, zweimal, dreimal widerstehen. Aber beim vierten Mal fällt er und isst wieder. Das heißt, was wir lernen müssen, ist feste Überzeugungen, wo wir nicht mehr hin und her schwanken, dass wir wieder zu dem zurückkehren, was wir einmal gesagt haben, wir geben es auf. So, um so diese erste Stunde zusammenzufassen, das Fleisch, was die Bibel als Fleisch beschreibt, was wieder den Geist kämpft, ist auch eine Geistessache, nämlich die Art und Weise, wie wir unsere Bedürfnisse befriedigen. Wir glauben, das Fleisch denkt, andere müssen wir mir das befriedigen. Und wenn andere mir das nicht befriedigen, dann glaube ich, habe ich das Recht, mich selbst zu befriedigen, ja, indem ich entweder esse oder die Sexualität, ja, die Selbstbefriedigung. Wenn die anderen es nicht tun, dann tue ich es mir eben selber an. Aber beides ist falsch. Und beides führt zu unserer Zerstörung. Deshalb müssen wir das kreuzigen. Wir müssen kreuzigen, die Idee, von dem anderen etwas zu wollen, auf geistiger Ebene. Für uns. Wenn wir vom anderen etwas wollen für ihn, dann ist es gut. Aber dann werden wir keine Gewalt anwenden, dann werden wir seine Persönlichkeit respektieren und es wird gut sein. Wenn wir aber es um unseren Willen tun, dann muss der andere so sein, wie wir das wollen. Und dann ärgern wir uns, dann kommt der Zorn und der Zank und dann kommt das Fleisch in seiner wahren Natur hervor. Es kommt nicht in seiner wahren Natur hervor, bis es nicht gereizt wird, bis jemand unseren Willen nicht durchkreuzt. Bis dann sind wir die feinsten Menschen, obwohl wir auf dieser Seite sind. Solange wir befriedigt werden von den anderen, kommt der Zorn und der Zank nicht hervor und der Ehebruch auch nicht, weil man hat ja jemanden, der ist gut und so weiter. Ja? So bleibt man in dieser Sache fest. Aber dann, wenn wir in die Not kommen, dann zeigt sich, ob unser Fleisch gekreuzigt ist oder ob es noch lebt. Ob wir dann den anderen zwingen wollen, uns unsere Bedürfnisse zu befriedigen. So, wenn ich nochmal zurückkomme zu dem Thema Geduld. Wann brauche ich sie? Wenn der andere ist, wie er sein soll, oder wenn er nicht ist, wie er sein soll? Wann brauche ich Geduld? Wenn er nicht so ist. Ja? Das heißt, in unseren Beziehungen brauchen wir die Früchte des Geistes, insbesondere dann, wenn die anderen nicht dem Maßstab entsprechen, der richtig sein mag. Ja? Ja, der richtig sein mag. So, wir sollen aus Überzeugung unser Fleisch kreuzigen. Das heißt, aus Überzeugung muss ich das Richtige tun wollen, nicht weil ich es muss oder gezwungen werde. Deshalb arbeitet Gottes Geist nicht mit Zwang und Gewalt, sondern mit Überzeugung. Ich muss also wissen, was ist jetzt richtig? Was ist tatsächlich gesund und was ist nicht gesund? Was ist zugunsten des anderen und was ist zur Selbstsucht oder wo ich den anderen nutze zu meinen Gunsten. So, das ist die Frage. Wir sollten uns also bewusst werden, dass das Fleischkreuzigen, die Christus angehören, steht hier, die kreuzigen ihr Fleisch. Das heißt, wenn ich mit Christus gehe, dann werde ich das Fleisch, die falsche Sicht über die Dinge kreuzigen. Das geschieht nicht mit allem auf einmal, sondern das geschieht der Reihe nach, so wie die Dinge mir bewusst werden. Aber ich muss nicht jeden Tag dasselbe kreuzigen. Ja, ich habe es ja einmal gekreuzigt und habe mich entschlossen, also bleibe ich dann in der Entschlossenheit. Wenn ich jeden Tag dasselbe kreuzigen müsste, dann würde ich ja nicht vorwärts kommen. Verstehen wir? Wie sollen wir was lernen? Wenn ich also jetzt vor meiner Bekehrung konnte ich mir Dinge vornehmen, aber ich konnte sie nicht aushalten. Ich nahm mir vor, das nie mehr zu tun, und ich hielt es eine Weile und rutschte wieder hinein, hatte keine Fähigkeit. Ohne den Geist Gottes können wir uns vornehmen, was wir wollen. Wir werden immer ausrutschen. Aber nehmen wir es uns vor mit dem Geiste Gottes, dann gibt er uns eine Kraft, dass unsere Entscheidung fest bleibt. Die wird natürlich geprüft und gezeigt, ob wir da festsitzen. Aber wenn sie einmal festliegt, dann ist es sehr unwahrscheinlich, auch wenn es nicht unmöglich ist, ja, dass ich, sage jetzt mal, der Schokolade wieder verfalle. Ja, weil ich tue es ja aus Überzeugung, ich tue es nicht aus, ja, und ich habe die Kraft Gottes, es zu tun. Aber es wäre schlimm, hätte ich damals vor 10 Jahren oder wann ich die Entscheidung traf, wenn ich die immer wieder treffen müsste, weil dann würde ich ja nicht vorwärts kommen, nicht lernen. Wir haben eine Menge Dinge, die wir verlernen müssen. Das Fleisch macht uns große Schwierigkeiten. Deshalb ist nur ein Vorwärtskommen, wenn ich einen Schritt nach dem anderen gehe. Wenn ich aber den einen Schritt dann nicht gehe, dann bleibe ich stehen an dem Schritt. Dann wächst, dann geht der Fortschritt, dass mein Herz eingenommen wird von dem Geist Gottes und dass die Liebe mein Herz erfüllt, geht nicht vorwärts. Weil das Ganze ist nicht ein Prozess, wo man dann immer wieder zurückkehrt zu derselben Sache. Ich muss also einen Fortschritt haben. Ich muss Dinge erledigen, sage ich so. Sonst kann ich ja zum nächsten Punkt nicht kommen. Das heißt, wenn ich in meinem Leben entdecke, dass es Dinge gibt, die mich immer wieder überwinden, dann muss ich mich fragen, okay, warum ist das so? Versuche ich das aus meiner eigenen Kraft heraus zu tun? Oder mache ich das jetzt zusammen mit Gott und kann, wenn jemand in Christus ist, sein Fleisch kreuzigen, damit er vorwärts geht? So, es ist kein Vorwärtskommen, wenn wir nicht lernen. Dann bleiben wir ja stehen, immer an derselben Stelle. Und dann gibt es keinen Fortschritt. Und ich möchte natürlich vorwärts kommen. Ich denke, jeder von uns will Dinge lernen. Er wird mit ihnen versucht, aber er hat sie überwunden. Also werden sie nicht mehr wieder überwinden, weil er ja die Sache mit Gottes Kraft getan hat und damit aushalten kann, wenn die Versuchung kommt, weil das Problem ist ja gekreuzigt. Ja, wir müssen das Fleisch jeden Tag kreuzigen, aber ich würde sagen, in neuen Aspekten, die uns vorher noch nicht bewusst waren, jetzt werden sie uns bewusst. Und jetzt muss ich sagen, okay. Und es gibt natürlich Dinge, die viel schwieriger sind zu kreuzigen wie andere. Ja? Das, aber letztendlich hängt alles davon ab, ob ich überzeugt bin von dem, was ich tue, oder ob ich es nur so tue. Identifiziere ich mich damit oder will ich nur eine religiöse Form einhalten oder will ich Gott damit befriedigen? Gott hat uns nicht die Bedürfnisse gegeben oder uns Christus gegeben, damit wir gequält sind, sondern damit wir befreit werden. Wir müssen ihm nichts beweisen. Wir müssen ihm nichts, wie soll ich sagen, kein Werk vor ihm tun, um zu zeigen, okay, wir können es. Nein, er ist da, damit wir etwas können. Wir müssen ihm nichts geben, auch die Anbetung ist nicht für ihn, sondern für uns. Gott braucht unsere Anbetung nicht. Er hat kein Bedürfnis nach Anbetung. Wir brauchen die Anbetung Gottes. Weil ich habe eine Not, nicht er. Ja, wenn das Fleisch stellt uns Gott so dar, wie wenn er braucht die Anbetung. Er braucht meine Gesundheit, er braucht sie nicht. Für ihn muss ich nichts tun. Können wir das auseinanderhalten? Das ist manchmal sehr schwer, wir sagen ja, wir tun es für Gott. Nein, Gott hat mir und mich zu einem Zweck gemacht. Und er will, dass ich diesen Zweck erfülle. Dafür muss ich etwas tun. Dazu gehört die Anbetung, weil die Anbetung holt sich die Kraft von Gott. Aber wenn ich aus einer Quelle trinke, mache ich der Quelle einen Gefallen? Und Anbetung ist aus der Quelle trinken. Ich tue einen Dienst, aber ich tue ihn, weil ich ein Bedürfnis habe, nicht Gott ein Bedürfnis hat. So, wir können sehr falsch sein, auch in der Religionsausübung, wenn wir denken, Gott sitzt auf dem Thron und er will, dass alle ihn anbeten. Das ist nicht das, was er will. Es ist eine Notwendigkeit, weil wir ja keine Kraft in uns haben. Wir brauchen ihn. Und durch die Anbetung kommen wir zu ihm und können mit ihm kommunizieren. So, lass uns damit abschließen und den Gedanken festhalten. Es ist wichtig, dass wir unser Fleisch erkennen. Und das erkennen wir nach der Frage, warum tue ich, was ich tue? Nach wem richte ich mich? Tue ich es damit um meinetwillen, im Sinne meines egoistischen Willens? Oder tue ich es zugunsten des anderen? Und viele denken, was sie egoistisch tun, tun sie zugunsten des anderen. Wie erkenne ich es, ob ich es zugunsten des anderen tue, zu meinen Gunsten? Immer wenn ich es zu meinen Gunsten tue, und der andere nimmt es nicht an, dann muss ich Druck ausüben. Und dann weiß ich, tue ich es zu meinen Gunsten. Auch wenn ich denke, ich tue es zu den Gunsten des anderen. So ist ganz trickreich, dieses Herz, dieses Fleisch. Es ist nicht so leicht zu entdecken. Aber wenn wir Christus haben und mit ihm gehen, dann werden wir es entdecken. Wir werden unsere Motivation herausfinden und dann können wir das Böse kreuzigen und das Gute vollbringen. Und das wachsen, bis die Frucht des Geistes alle Früchte oder alle Teile dieser Frucht in unserem Leben zum Vorschein kommen. Dahin möchte ich kommen und ich hoffe, ihr auch.